Ich möchte Sie ganz herzlich begrüßen zu unserer Veranstaltung Open Access für die Erziehungswissenschaft. Natürlich freuen wir uns über die zahlreiche Besetzung des Plenums und freuen uns, dass wir sehr viel Resonanz bekommen haben. Es haben sich auch etliche Interessenten hier nicht einfinden können, weil eine Buchmesse natürlich immer sehr viel Terminkollision mit sich bringt. Ich freue mich auch sehr über die interessante Podiumsbesetzung. Um mich einmal vorzustellen, mein Name ist Doris Bambay. Ich bin beschäftigt, tätig am DIPF, Deutsches Institut für internationale pädagogische Forschung, und dort im Informationszentrum Bildung und bin dort projektleitend tätig im Bereich Portalentwicklung und wissenschaftliche Informationsdienste. Ich trage heute ein bisschen zwei Hüte. Einerseits schaue ich auf die Choreografie und moderiere ein wenig das Treffen hier. Andererseits bin ich als Vertreterin einer Einrichtung, die ein Repositorium betreibt, PEDOCS. Wie Sie sehen, hinter uns ist das Poster zu sehen. Natürlich auch dabei, einige Anmerkungen dazu zur Sache abzugeben. Aber ich habe nicht vor, meine Doppelrolle zu missbrauchen. Und wenn, dann ermahnen Sie mich bitte. Die Podiumsteilnehmer möchte ich Ihnen auch vorstellen. Zu meiner Rechten, beziehungsweise links von Ihrer Sicht aus, Frau Barbara Butrich vom gleichnamigen Verlag Barbara Butrich mit Hauptsitz in Leverkusen. Frau Butrich hat schon sehr früh seit Gründung des Verlages begonnen, Open Access Ideen umzusetzen und in Form von Hybridverfahren, und wird uns heute, denke ich, vielleicht gemischte Erfahrungen berichten, aber ich hoffe nicht abschließende Erfahrungen. Neben ihr sitzt Herr Arndt Bertelsmann vom W. Bertelsmann Verlag mit Sitz in Bielefeld. Herr Bertelsmann bringt ebenfalls Publikationen heraus, die dem Open Access Gedanken folgen, indem sie gemeinfrei sind. Aber ich denke, er ist ein kritischer Beobachter dessen, was mögliche Konsequenzen und Implikationen von Open Access für die Verlagsstrategie und wissenschaftspolitische Entwicklungen sind. Da wird er sicherlich das eine oder andere zu sagen können. Ich freue mich besonders, links von mir Herrn Professor Edwin Keiner begrüßen zu können. Herr Keiner ist, glaube ich, seit gestern an der Universität Erlangen-Nürnberg und hat dort die Professur Allgemeine Pädagogik inne. Ich freue mich sehr, ihn hier zu haben, weil es ist so, dass die Wissenschaft produziert die Inhalte, um die es geht, die Wissenschaft bewertet die Inhalte, um die es geht, und die Wissenschaft nutzt die Inhalte, um die es geht. Von daher ist diese Zunft natürlich diejenige, der Dreh- und Angelpunkt dessen, was an Open Access-Diskussionen wichtig ist. Und neben Herrn Keiner, Professor Keiner, sitzt Herr Günther Hansen. Herr Günther Hansen ist Mitglied, Mitarbeiter des Projektes PEDOCS und dort tätig im Bereich Koordination und Akquisition von Inhalten. Er hat selbst im Verlagsbereich gearbeitet und ich denke, er hat auch verlegerische Sichtweisen, dort sind ihm vertraut, und auch verlegerische Notwendigkeiten. Lassen Sie mich noch, bevor wir mit der Runde der Statements beginnen, noch ein Wort dazu sagen, warum das DIPF heute einlädt und was unser Ansinnen ist. Das DIPF ist eine öffentliche Einrichtung der Bildungsforschung und Bildungsinformation, und wir sind in dieser Funktion, entwickeln wir grundlegende Informationsplattformen und Informationsdienste für das gesamte Fach der Erziehungswissenschaft oder Pädagogik, und haben in diesem Zusammenhang, vor diesem Hintergrund, auch ein Repositorium Pedagogical Documents initiiert. Und mit der Initiierung dieses Dokumentenservers sind wir natürlich selbst mittendrin im Spannungsfeld oder Diskussionsfeld Open Access, genau wie alle anderen Player, die wir hier auch auf dem Podium haben, die sich mit Wissensgenerierung, Wissensverbreitung, Wissensverwertung befassen. Wir möchten heute das Thema Open Access am liebsten nicht als schillernd besetztes Phänomen diskutieren, als von einer Seite als Heilsbotschaft gesehen, von der anderen Seite vielleicht dämonisiert und als Riesenbedrohung bewertet, sondern schauen, wie sind die Rahmenbedingungen, wie sind die Realisierungsmöglichkeiten von Open Access, gibt es Kooperationen auch in unserem Feld der Erziehungswissenschaft bzw. Sozialwissenschaften und Optionen, die man vorher gar nicht ahnen konnte bzw. nicht sehen konnte und die neue Blickwinkel vielleicht offerieren. Und dass wir es mit sehr unterschiedlichen Interessen, Erwartungen und Problemlagen zu tun haben, liegt einfach auf der Hand. Dennoch denken wir und sehen das heute als Auftakt an für eine fortgesetzte Diskussion, die unseren Bereich sogar möglicherweise stärken kann oder Vorteile erweisen kann. Mit diesen einführenden Worten möchte ich dann gerne Herrn Günther Hansen das Wort geben, der die Gelegenheit nutzen möchte, unseren Ansatz von Pedagogical Documents, also das Repositorium fürs Fach Erziehungswissenschaft, einmal genauer zu erläutern und darzustellen, welche interessanten Optionen wir für die Wissenschaft, aber auch für die Verlage offerieren können. Ja, ich gebe dann mal weiter an Günter Hansen.
Guten Tag. Ich gehe davon aus, dass Sie das Fachportal Pädagogik kennen. Unsere Aufgabe ist es, Informationen wissenschaftlich effektiv und qualitativ hochwertig zugänglich zu machen. Die Kernprodukte sind der Deutsche Bildungsserver und das Fachportal Pädagogik. Darin integriert die FIS-Bildung Literaturdatenbank und der Dokumentenserver PEDOX, wie Frau Bambay gerade erläutert hat. Das ist unsere Open Access Plattform. PEDOX Pedagogical Documents. Darum geht es heute. Wir haben ein hohes Standing, ein gutes Renommee, gemäß diverser Befragungen innerhalb der Erziehungswissenschaft. Das zeigt sich in der Frequentierung unseres Portals. Wir haben 300.000 Sessions im Monat. Wir verzeichnen 300.000 Sessions im Monat, das kann man ruhig wiederholen. Als Open Access Repository sind wir der Berliner Erklärung zu Open Access verpflichtet. Das heißt, ein breites Spektrum an wissenschaftlichen Publikationen, aber auch grauer Literatur und Forschungsdaten bereitzustellen. In unserer Funktion sehen wir uns als interessanten Partner für Verlage und Wissenschaft. Wir sind also sozusagen dazwischen als Informationsportal. Wir bündeln die Inhalte und wir bringen sie an den Arbeitsplatz des Forschers. Das ist unsere zentrale Aufgabe. Offenkundig sind hier die Vorteile für einen Verlag, mögen Sie es so sehen, seine frei verfügbaren Inhalte zu verbreiten und auch einen positiven Rückeffekt für das Kerngeschäft zu erzielen. Das ist nun die etwas provozierende These. Wie soll das gehen? Was wir Ihnen anbieten, ist Sichtbarkeit und noch wichtiger die Suchbarkeit Ihrer Produkte über einschlägige Wissenschaftsportale einschließlich Google zu erreichen. Wir sind hier gerade sozusagen zwischen Google, das ist ein illustrierender Zufall, Google vor uns und Google nach uns hier. Hier finden Sie Ihre Einträge durchweg auf den ersten Plätzen. Das erreichen wir, indem wir Metadaten Ihrer Publikationen in die Literaturdatenbank FIS-Bildung einspeisen, wodurch sie dann eben suchbar wird. Wenn Sie uns einen Text liefern, der nicht als Verlagsfassung bei Ihnen durchgeht, sage ich mal, oder Ihren Marktrecherchen nicht entspricht, dann mögen Sie ihn uns zur Verfügung stellen. Wir garantieren in jedem Fall, wenn der Text nicht der Verlagsfassung entspricht, dass wir Ihr Zitationsmonopol erhalten. Sprich, wir garantieren den Verweis auf die Originalquelle. Das ist sehr wichtig in der Diskussion um Open Access. Und wir zeigen Ihren Verlag als Open Access freundlich auf einer Kooperationsseite. Ein bisschen PR darf es sein. Und last but not least, wir gewährleisten die Langzeitarchivierung Ihrer Texte, sofern sie bei uns auf dem Server stehen. Aus unserer Funktion abgeleitet sind deshalb unsere Interessen gegenüber einem erziehungswissenschaftlichen Verlag und ich vermute, dass die meisten Vertreter hier einem erziehungswissenschaftlichen Verlag angehören. Unsere Interessen an Sie sind ganz konkret die Einstellung von Preprints, also aktuell Inhalte zur Beschleunigung des Transfers von Forschungsergebnissen. Die Frage ist, welche Formen dieser Vorabpublikationen können Sie zur Verfügung stellen? Was ist möglich? Bezüglich Monographien oder Sammelwerken könnten wir uns als Seismograph verstehen von denjenigen Manuskripten, ich habe es vorher schon mal erwähnt, die bei Ihnen eingehen, für die Sie aber noch keinen ausreichend großen Markt sehen. Wäre das ein denkbares Modell? Mindestens so interessant sind für uns die Einstellung von Postprints, also Publikationen, die in einer Zweitveröffentlichung angeboten werden können. A, natürlich die Zeitschriftenartikel. Viele Studien zeigen, dass sich die Zitationsrate, der gern gesehene Impact-Faktor, erhöht. B. Sammelwerke und Monographien. Frage ist hier, nach welcher Zeit, nach welcher Embargo-Frist ist eine solche Parallelpublikation möglich? Beziehungsweise, wie könnten Volltexte auf Paddocs Ihre Verlagsausgabe ergänzen? Freilich ein Thema auch Ihre Backlist. Die große Backlist. Diese Varianten des Open Access bewegen sich innerhalb der Spielräume, die ganz aktuell der Börsenverein für geistes- und sozialwissenschaftliche Verlage sieht. Freilich, und das möchte ich hier nicht leugnen, sieht der Börsenverein noch die Nachhaltigkeit nicht gewährleistet. Wir laden Sie dazu ein, mit uns einen Test zu machen, ob Open Access tatsächlich nicht nachhaltig sein könnte. Abschließend die Frage, was wollen denn eigentlich unsere Kunden? Die Autoren und Leser erziehungswissenschaftlicher Inhalte. Gemäß einer Umfrage zur Nutzung des Fachportals Pädagogik vom April 2007 begrüßen 93,4% der publikationsrelevanten Teilgruppe, also hauptsächlich Professoren in der Erziehungswissenschaft, Open Access. Hiervon würden 2/3 Beiträge kostenfrei zur Verfügung stellen. Mein Statement ist deshalb, Open Access ist da. Lassen Sie uns anfangen, zusammenzuarbeiten. Ich denke, wir sollten unsere Rollen ausleuchten. Wer kann was am besten leisten innerhalb dieser Aufgabe? Und ich vertrete die These, dass wir am besten unsere Leistungen erfüllen, wenn wir kooperieren. Sprechen Sie mich gern nach dieser Veranstaltung direkt an. Danke.
Ja, ich bedanke mich. Ich würde denken, dass es Sinn macht, dass wir erst einmal das Podium zu Wort kommen lassen. Und als Nächsten würde ich dann das Wort übergeben an Herrn Bertelsmann, seinen Beitrag abzuliefern.
Ja, vielen Dank, Frau Bambay, auch für die Einladung zum Podium. Und ich denke, es ist schon als Verleger, als Teil der Wirtschaft entscheidend, sich damit zu befassen, welche Art von Wertschöpfung wir mit unserem Unternehmen jetzt und zukünftig betreiben sollen. Und ich denke, gibt es verschiedene Ebenen, auf denen man diskutieren kann. Zunächst einmal gibt es die, ich nenne es mal, eher politische, volkswirtschaftliche Ebene. Also dort werden Grundsatzentscheidungen getroffen auf demokratische Art und Weise. Die andere Ebene ist die, ich sag mal, die betriebswirtschaftliche, dass ich schlichtweg überlegen muss, wie eben schon angedeutet, dass ich mit meinem Unternehmen, und das steht jetzt willkürlich beispielhaft nur hier, das gilt auch für andere Unternehmen, überlegen muss, welche Wertschöpfung erbringe ich, das heißt, inwieweit habe ich einen gewissen Input und was ist der Output und inwieweit mache ich das einer Zielgruppe nutzbar. Das können Sie jetzt übertragen, das gilt ja nicht nur für Bücher und deren Inhalte oder für Medien, das gilt ja für viele andere Rohstoffe auch, die zu Produkten oder Dienstleistungen veredelt werden. Ich fange mal an auf der politischen, volkswirtschaftlichen Ebene. Ich denke, eine große Weichenstellung ist, immer zu hinterfragen, ob eine bestimmte Leistung staatlich erbracht wird oder privatwirtschaftlich. Man kann sich auch in unterschiedlichen Feldern unterschiedlich entscheiden. Das ist nicht zu verurteilen. Wir leben in einer freien Gesellschaft. Man kann sich so oder so entscheiden. Wenn jedoch die Politik oder von ihr bezahlte Menschen Deklarationen hervorbringen, die deutlich machen, dass sie sich für Staatswirtschaft entscheiden, dann muss man das erstmal so hinnehmen, muss man sich dann auf der betriebswirtschaftlichen Ebene danach richten. Wichtig festzuhalten ist aber, dass dann eine politische Entscheidung fällt, hin, ich sag mal, zu mehr staatlichem Engagement. Nun muss man dazu sagen, dass der Staat natürlich Funktionen hat, die also sehr wichtig sind. Die muss man dann aber auch gliedern. Der Staat hat also einmal eine Ordnungsfunktion, also gesetzgeberische Funktion. Er hat auf der zweiten Ebene eine Gewährleistungsaufgabe. Das heißt, er muss bestimmte Dinge ermöglichen. Dazu gehört beispielsweise auch im Sinne des Sozialstaates ein sozialer Ausgleich. Also auch da gehört sicherlich hinein der Gedanke des Open Access im Sinne von ermöglichen den Zugang zu Bildung. Aber auf der dritten Ebene stellt sich die Frage, muss der Staat auch durchführende Instanz sein? Es gibt sicherlich Bereiche, also im hoheitlichen Bereich, wo wir, wenn wir es vielleicht auch nicht immer lustig finden, sagen, alle drei Bereiche gehören in Staatshand, zum Beispiel bei Finanzamt oder bei der Polizei. Bei anderen Bereichen schon, denke ich, müssen wir uns die Frage stellen, reicht es, wenn der Staat seine Ordnungs- und Gewährleistungsaufgabe übernimmt, aber sich beschränkt darauf, Mittel zur Verfügung zu stellen, um die anschließende Durchführung privatwirtschaftlich erledigen zu lassen. Das ist also die politische Ebene. Wenn wir jetzt rübergehen auf von der Makroebene, auf die Mikroebene des Unternehmens, muss ich mich innerhalb gesetzter Rahmenbedingungen damit beschäftigen, wie erbringe ich Wertschöpfung. Wenn nun die Politik und ihr nachgeordnete Stellen erstens sagen, Open Access, was ja so ein bisschen so einen Beigeschmack hat wie freies Mineralwasser für alle. Ja, ich will nicht sagen frei Bier, das wäre zu abfällig, aber es ist so ein bisschen wie Mineralwasser für alle auf Steuerkosten. Dann ist das für mich gesetzt. Das kann ich auf der Mikroebene nicht mehr kritisieren. Das kann ich auf der Makroebene. Auf der Mikroebene muss ich jetzt damit umgehen. Das ist die Frage eben, Herr Hansen hat es aufgehoben, wie weit gehe ich jetzt mit den gesetzten Dingen um? Und da muss ich dann eben überlegen, inwieweit die Interessen der Akteure zusammengefasst werden können. Die Akteure sind aus Sicht des Verlages, also gar nicht mal das Eigeninteresse, sondern es ist vielmehr die Frage das Interesse der Wissenschaftler und das Interesse der Nutzer der Information, also der Hervorbringer der Information oder der Nutzer der Information. Und ich denke, es gibt sehr vielfältige Wege, Informationen zu generieren, aufzubereiten und zu verbreiten. Dass sich die Dinge in den letzten Jahren sehr stark verschoben haben, ist eigentlich weniger eine politische Entwicklung, sondern eine technologische Entwicklung, die jetzt von der politischen Entwicklung überlagert wird. Nämlich die Möglichkeiten des Internets, Sie haben es selber gesagt, also auch die Möglichkeiten von Recherchemöglichkeiten und so weiter. Aber auch da sieht man schon, dass auf der einen Seite Unternehmen tätig sind und auf der anderen Seite staatliche Institutionen, sicherlich mit unterschiedlichen Zielsetzungen, unterschiedlicher Qualität, das ist gar keine Frage. Deutlich ist jedoch, dass wir als Verlag unsere Aufgabe sehen als Informationsvermittler und sicherlich dort umfangreiche Arbeit leisten. Ob diese Arbeit nun von einer staatlichen Institution besser geleistet werden kann, muss man sicherlich im Detail prüfen. Es gibt sicherlich Elemente, Sie haben es erwähnt, nämlich die instituts- und verlagsübergreifende Recherchemöglichkeit. Also die ist möglicherweise von einem einzelnen Verlag so nicht zu leisten, weil damit kein geschäftliches Interesse verbunden ist, nach dem Motto, ich sag mal, warum soll Frau Budrich auf meine Literatur verweisen und umgekehrt, beispielsweise. Ja, das kann nicht unser Interesse sein. Das mag ein übergeordnetes Interesse sein. Schwierig wird es sicherlich bei der Frage, wenn ich ausgehe von den Preprints, also ich sag mal der wissenschaftlichen Rohinformation, die Frage, ja, wer kümmert sich denn jetzt wirklich um deren Aufbereitung und deren Verbreitung? Und wenn es der Staat nicht selber tut, in der Qualität, wie wir es vielleicht gewohnt sind, dann muss es jemand anders tun. Und dann ist notwendigerweise so, es muss jemand dafür bezahlen. Irgendjemand muss die Kosten dafür tragen. Als Verlag kann ich nur dann arbeiten, wenn ich entweder von dem Autor oder der Institution oder direkt vom Staat, was aber auch fragwürdig ist, Geld bekomme oder wenn ich es vom Nutzer bekomme. Eine andere Möglichkeit habe ich nicht, sonst funktioniert Erwerbswirtschaft nicht. Und an der Stelle mache ich erstmal Schluss, weil ich denke, das ist erstmal so das Gedankengebäude, in dem wir uns jetzt, die Eckpunkte, in denen wir uns bewegen.
Ich bedanke mich für Ihren Beitrag, Herr Bertelsmann. Ich würde dann gleich das Wort weitergeben an Frau Budrich.
Ja, danke Frau Bambay. Ich dachte eigentlich, dass Sie mich provozierend anmoderieren würden, weil Sie ja vorhin schon erwähnt hatten, dass ich schon seit Beginn meines Verlages mit Open Access Angeboten operiere. Der Beginn meiner Verlagsarbeit liegt 4 Jahre zurück. Das heißt, wir sprechen also nicht von Steinzeiten, wo ich bereits das Internet nutzbar gemacht habe, sondern es ist eben wirklich eine relativ kurze Zeit, die ich versuche, im Bereich der Sozial- und Erziehungswissenschaften auch solche Angebote zu machen, die eben dann Open Access mit einbeziehen in unsere Publikationsmöglichkeiten und unsere Angebote gegenüber den Autoren. Zunächst hatte ich gedacht, wir schaffen eine Möglichkeit auf unserer Webseite, einen Open Access Bereich zu haben. Gedacht war dieser Open Access Bereich speziell für Preprint, wie jetzt eben bei Paddox auch, für hochspezialisierte Geschichten, wie Paddox das jetzt eben auch als explizit einbezieht, und für Dinge, die eben eventuell als vergriffen sonst gemeldet werden müssen, weil es sich einfach nicht mehr lohnt, die nochmal gedruckt aufzulegen. Diese Dinge haben dann, also vergriffene Titel, haben hoffentlich ihre Schuldigkeit so weit getan, dass der Verlag nicht darauf angewiesen ist, da noch weiter Geld für einfordern zu müssen, um das wirtschaftlich tragfähig zu machen, sondern das ist eben wirklich gedacht, wenn die Deckungsbeiträge erwirtschaftet sind und das Buch in einer Stückzahl abgefragt wird. Wenn Sie in Sozial- und Erziehungswissenschaften tätig sind, kennen Sie das Phänomen. Die Titel haben eine sehr, sehr lange Zeit, wo sie, ich sag mal, noch zucken, in Anführungsstrichen. Und die letzte Rezension erscheint irgendwie knappe 10 Jahre, nachdem das Buch herausgekommen ist. Und dann gibt es immer noch 2, 3 Leute, die es gerne haben möchten. So, in diesem Sinne war das gedacht. Und ich hatte damals gedacht, wenn jemand das jetzt nicht im Open Access zugänglich haben möchte, möchte er vielleicht eine CD haben. Und das war das Modell, mit dem ich gestartet bin, als ich den Verlag gegründet habe, dass ich gesagt habe, wir sind ein sozial- und erziehungswissenschaftlicher Verlag, wir machen Lehrbücher, wir machen Monografien zu ausgewählten Themen und alles, wo wir denken, das reicht nicht aus diesen 3 genannten Gründen für eine volle Buchproduktion, können wir eben in diesen Open Access oder digitalen Bereich aufnehmen. In diesem Bereich habe ich einen Titel in diesen 4 Jahren akquirieren können, wo ich mich zwischendurch wirklich gefragt habe, ob es nicht pfiffiger gewesen wäre, das in einer Mini-Auflage zu drucken und dann anzubieten. Der Titel, das ist eine ältere Forschungsarbeit, die sich um Gewalt an Schulen kümmert, seinerzeit eben erhoben. Es ist keine Replikation möglich finanziell, es ist keine Neuauflage in dem Sinne möglich, weil es eben ein Forschungsbericht ist und von daher für Open Access eigentlich prädestiniert. Dieses Buch wird ab und zu eingesetzt für Schulungen im Gewaltpräventionsbereich, bei der Polizei und so weiter. Und dann gibt es immer mal Nachfragen, dass also 10 Leute den Titel haben wollen. Die Technik ist weiter fortgeschritten. Ich habe mich weiter kundig gemacht, was man mit POD machen kann, mit Printing on Demand. Und habe eben jetzt, nachdem ich noch ein Label gegründet habe, für Budrich Unipress die Möglichkeit angeboten, dass vor allen Dingen Leute, die ihre Dissertation schreiben, in Academia bleiben, also veröffentlichen müssen de facto in Deutschland, dass die das bei uns in den Open Access Bereich einstellen. Sie bekommen eine ISBN, sie bekommen die volle Marketingabdeckung, sie bekommen das normale Lektorat, was in diesem Bereich ein kleines Standardlektorat ist, wo die Autoren ein paar Tipps bekommen, wie man es ein bisschen pfiffiger machen kann, wie man ein paar Sachen vielleicht aus dem Ganzen rauslösen kann und so weiter. Das wird dann in diesen Open Access Bereich eingestellt und ist als POD verfügbar. Der Autor bekommt aber, wie gesagt, keine Belege, auch die müsste er dann vom Verlag kaufen. Die Bücher sind generell höherpreisiger als normale Auflagen, weil die Kosten halt beim POD dann eben doch nochmal andere sind, als wenn man im Offset druckt, selbst wenn man kleinere Auflagen im Offset macht oder auch im Digitaldruck. Dieser Bereich fängt langsam an, so ein kleines bisschen Fahrt aufzunehmen. Wir haben 3 Titel drin in diesem Bereich. Unipress habe ich im August letzten Jahres gegründet, also hier ist die Laufzeit jetzt eben tatsächlich kürzer. Und wir haben 1, 2 weitere Titel in so einer losen Planung. Und es zeigt sich, dass die On-Demand-Prints in so einen Bereich von wenige 10 gehen. Also wir haben von dem einen Titel insgesamt 20 Exemplare produziert und verkauft soweit. Von einem anderen Titel, der mit der öffentlichen Hand zusammengemacht wurde, wo dann eben 50 Exemplare gebraucht wurden, um die zu verteilen an die Beteiligten. Da haben wir nachmessen können jetzt bisher, dass wir seit Juni ist da eingestellt, dass wir 300 Zugriffe hatten, Downloads von diesem Titel. Was für so ein Buch, was eben wirklich sehr speziell ist, sehr spezifisch ist, dann relativ gut ist, was so den Kontakt angeht. Als Auflage hätten wir das sehr gerne verkauft, aber da wissen Sie auch, wenn man solche spezialisierten Sachen hat, sind 300 Auflagen nicht zu realisieren. Das heißt also, da gibt es tatsächlich eine kleine Möglichkeit, die Dinge anzubieten, auch von Verlagsseite her anzubieten. Den grundlegenden Unterschied, den ich sehe in der Verlagsarbeit im Vergleich zu jetzt beispielsweise Paddox, ist, dass Paddox ein Hohldienst ist. Das heißt also, wenn Sie Informationen haben möchten, gehen Sie hin und holen sich diese Informationen ganz gezielt. Der Verlag hat ähnliche Informationen bereit, vielfach nicht so sophisticated aufbereitet, sondern ne, unterschiedlich. Aber der Verlag versucht jedenfalls, die Informationen zu bringen. Das heißt also Marketing, Pressearbeit, individuelle Betreuung für die Titel ist sicherlich durch die Branche unterschiedlich, da müssen wir uns auch nichts vormachen. Aber es ist halt generell so, dass die Verlage schon versuchen, ihre Sachen eben auch zu vermarkten. Und wenn diese Open-Access-Modelle, wie in unserem Fall und auch bei großen Kollegen mit Pferdeköpfen auf ihren Symbolen, wenn da Open-Access bedeutet Author Pays, das heißt, wir haben jemanden, der die Betriebswirtschaft am Leben erhält, wenn es das bedeutet, dann ist es tatsächlich eben auch ein betriebswirtschaftlich tragfähiges Modell. Es ist auch dann ein längerfristig wirtschaftlich tragfähiges Modell, wenn die Preisgestaltung im Wettbewerb stattfindet. Und das ist was ich extrem wichtig finde, wo wir aber halt wenig in der Hand haben. Sie wissen, dass wir im Vergleich zu den Naturwissenschaften einen sehr starken Wettbewerb haben, um sehr, sehr wenig Marge. Und in den Naturwissenschaften ist das alles ganz anders verteilt.
Ja, Frau Butrich, ich bedanke mich sehr herzlich für Ihre sehr interessanten Ausführungen zu konkreten Erfahrungen und Einschätzungen. Ich gebe mal umstandslos weiter an Herrn Professor Kainer mit dem letzten Beitrag.
Ja, meine Damen und Herren, es ist eine gute Rolle, bedeutsam und zugleich unbedeutend zu sein. Denn Sie wissen alle, dass man, wenn man Wissenschaft betreibt und schreibt, dass man davon keineswegs leben kann. Man bekommt nämlich kein Geld dafür. Man macht das sozusagen aus der Position des staatlich Alimentierten. Insofern ist die Unterscheidung von Staat und Markt, finde ich, schon mal sehr interessant. Wir haben auf der einen Seite die Rollen, die wir selber sagen, sind staatlich alimentiert sozusagen, die aber zugleich ein Produkt herstellen, das marktförmig funktioniert. Rollen und Wissen. Das Wissen ist marktförmig und sozusagen, man könnte da sagen, das Prinzip der Wissenschaft, nicht des Wissenschaftlers, der Wissenschaftlerin, ist Kommunikation. Und der spezifische Modus der Kommunikation heißt Publikation. Und die Publikation ist auf dem Markt. Und die gute Publikation, die wird zum Beispiel durch Peer-Review-Verfahren in Zeitschriften als gut in der Scientific Community so bewertet. Und ich fände es ganz fatal, wenn sozusagen Open Access so funktioniert, dass dann die von den Peer-Review-Zeitschriften abgelehnten Publikationen bei Open Access aufscheinen. Okay, das erstmal vorausgesagt. Insofern, ich glaube, es war mal das Social Science Research Network. Das hatte genau andersherum angefangen. Ich meine, das war vor einigen Jahren. Hat nämlich einen Open Access Bereich gemacht. In dem Augenblick, in dem ein Artikel, sagen wir, in kurzer Zeit 50 Mal dem downloaded wurde, wurde er sofort in die 5-Euro-Ebene hochkatapultiert. Wurde er dort 20 Mal gedownloadet, kostet er schon 10 Euro. Das ist die marktförmige Variante. Das als Vorbemerkung. Ich möchte aber ich muss in einer mindestens vierfachen Rolle sprechen. Denn ich bin einerseits forschend ein Beobachter dieses Feldes. Ich bin zweitens ein Produzent in diesem Feld. Ich bin drittens ein Rezipient in diesem Feld. Und ich bin viertens ein Disziplinfunktionär, der auf Regeln und auf Qualität zu achten hat. Als Beobachter, erste Bemerkung. Es ist schon sehr interessant zu gucken, welche Wissensformen in der Erziehungswissenschaft gepflegt werden. Wir haben hier das wo das, diese Runde heißt Erziehungswissenschaft. Ja? PEDOC heißt Pedagogical Documents. Zwischen Erziehungswissenschaft und Pädagogik sind zeitweise gravierende Unterschiede. Und selbst das, was als wissenschaftlich verkauft wird, ist manchmal auch nur Pädagogik und umgekehrt. Also, es gibt heterogene Wissensformen in dem Fach, das ist gut untersucht. Wir wissen nicht, also wir haben Schwierigkeiten, Kriterien zu finden, die unterschiedlichen Wissensformen präzise auseinanderzuhalten, sodass ich dann Probleme mit Qualität für unterschiedliche Kontexte habe. Interessanterweise habe ich bei dem Open Access Network nachgesehen, interessante eine Disziplin fehlt in diesem Network, die der Erziehungswissenschaft ziemlich ähnlich ist, sowohl in der Denkform wie in der Drittmittelakquise. Das ist die Rechtswissenschaft. Jura taucht bei den Open Access nicht auf. Das finde ich ein interessantes Phänomen, dem es von forschend nachzugehen gilt. Punkt 2, als Produzent. Wenn ich einen Text produziere, ist das in der Regel ein Text, der unter Zeitdruck entsteht. Texte liegen nicht mehr so wie früher in den Gelehrtenrollen lange auf den Arbeitstischen und werden schön langsam produziert, sondern sie funktionieren schnell, weil die Umsatzquote hoch ist. Insofern ist mir Open Access extrem lieb, wenn ich die Möglichkeit hätte, nicht allein über Google die Massen zu kriegen, sondern wenn ich eine Art von Qualitätssicherung hätte, die mich nicht zu lange suchen lässt, um das richtige Argument zu finden. Als Produzent sind mir jetzt die andere Seite, Bücher und Zeitschriften, auch deswegen wichtig, weil wenn ich mich woanders hin bewerben möchte, hätte ich gern noch ein Päckchen zu packen. Es sind sozusagen Dokumente, die, und solange im Netz noch nicht alles so ganz sicher ist, bei den Banken kann man das ja sehen, ist ein gedrucktes Exemplar ein Dokument. Also man muss zumindest bei den wichtigen Texten, die man produziert, mindestens zweigleisig fahren. Ich hätte schon gern auch ein Papier zu Hause, das ich dann bei einer Bewerbung vorzeigen kann. Ich kann Ihnen auch sagen, das Fach ist konservativ. Es tut manchmal sehr progressiv, aber es ist konservativ, denn wenn ich eine Bewerbung schreiben würde mit lauter Online-Dokumenten, würde ich sicherlich die Stelle nicht bekommen. Dritter Punkt. Produzenten sind in gewisser Weise auch immer ein bisschen eitel und freuen sich, wenn sie zitiert werden, zumindest wenn sie archiviert werden. Also ist die Archivierung von Dokumenten ein wichtiges, großes Thema, um den Rückgriff sozusagen auf die eigene Geschichte, auch der Disziplingeschichte zu haben. Diese Archivierung stößt an einige Schwierigkeiten. Ich habe das selber versucht mit einigen Editionen, die ich gemacht habe. Es ist äußerst, äußerst mühsam, die Autoren dann wieder zu finden und die Genehmigungen zu erhalten und so weiter und so fort. Ich habe das jetzt mit einer Serie gemacht, in dem die Autoren von vornherein die Rechte an die Kommission Wissenschaftsforschung, der ich vorstehe, abtreten und dann haben wir es ein bisschen einfacher. Also das sind rechtliche Fragen. Punkt 3, der Rezipient. Qualifizierbares Material versus das, was man sozusagen in Massen findet. Pluralität versus Beliebigkeit. Ich bin nicht ganz sicher, welchen Sinn es macht, graue Materialien aufzuheben. Vielleicht ja. Ich habe mal bei PEDOC geguckt, jetzt ist er in der Erprobungsphase, und geguckt unter allgemeine Erziehungswissenschaft. Da findet man sozusagen viele politische Texte, aber genau nicht die, die sagen, in der Geschichte der Disziplin zum Allgemeinen gezählt haben. Das ist aber ein Erprobungsproblem, sicherlich, klar.
Wir sind in der Anfangsphase.
Klar, klar. Graue Materialien. Die Rezipienten. Natürlich habe ich gerne schnellen Zugriff auf Literatur, möglichst schnell, möglichst aktuell, möglichst gut qualifiziert. Die bekommt man beispielsweise dann, wenn man online bei englischen Verlagen einwählt. Oder die Zeitschriften aus UK abonniert. Man weiß zugleich, dass diese Zeitschriften erstens unglaublich teuer sind und zweitens nur von einem ganz kleinen Kreis bedient werden. Ich habe also schon in Bochum angeregt und werde es in Erlangen ebenfalls tun, diese Zeitschriften abzubestellen. Man kann aus dem Journal Citation Index sehen, wie hoch die Self-Citation Rate ist bei diesen Zeitschriften. Es lohnt sich nicht, sie zu abonnieren. Schließlich, was ich begrüßen würde als Rezipient, ist das, was in der Tat auf dem englischsprachigen Markt angeboten wird, nämlich so etwas wie ein Information oder Knowledge Brokerage. Also wenn sich Verlage zusammentun würden und würden mir im Abonnement alle Vierteljahr oder alle 2 Monate sozusagen eine Zusammenstellung nach meinen Bedürfnissen der aktuellen Literatur, Nachweise oder gar ganze Texte zur Verfügung stellen, wäre ich glücklich. Das könnte man und würde ich auch bezahlen natürlich, um die Marktfrage aufzuwerfen. Ja? Das bedeutet aber, dass Verlage sagen, selber Kompetenzen entwickeln müssen, die sie vor 20 Jahren durch die Abschaffung der Lektorate selbst beseitigt haben. Okay, das ist der entscheidende Punkt. Insofern ist das Knowledge Brokerage ein wichtiger Punkt und Verlage sollten sich da zusammentun. Letzter Punkt, Disziplinfunktion. Es gibt gegenwärtig, und Alexander Botte ist da intensiv mit beteiligt, ein sehr großes Projekt über European Educational Research Quality Indicators, das hervorragende Arbeit leistet, Pionierarbeit in die Frage, wie es uns gelingen könnte, sozusagen Wissensformen zu unterscheiden und Literatur, Texte, Bücher, Zeitschriften qualifizierbar zu machen. Und zwar so qualifizierbar zu machen, dass selbst die Indikatoren, die Kriterien der Qualifizierbarkeit transparent sind. Und wenn das gelingt, und ich hoffe da in 2 Jahren werden wir weitersehen, wenn das gelingt, sind wir auch international einen Schritt weiter, weil diese Beschränkung, diese eher stupide Beschränkung auf den Social Science Citation Index und diese ganzen Fehler und Schwierigkeiten, die unsere Kollegen und Kolleginnen in Niederlanden schon alle gemacht haben, die wieder zurückgedreht werden, die würden wir dann beseitigt haben. Wir hätten auf einer europäisch aggregierten Ebene so eine sprachliche Diversity, aber zugleich eine qualifizierbare, eine kompetente Lösung. Punkt.
Herr Kainer, ich bedanke mich sehr herzlich für Ihre sehr interessanten und auch aus der Wissenschaft sehr präzise zusammengefassten Interessen und Sichtweisen.
Ja. Ich habe noch eins vergessen, ganz kurz.
Ja.
Wir haben hier noch überhaupt nicht über die Lehre gesprochen. Ja, denn Wissenschaft und Universität, die Lehre ist dabei. Und das nur als Anmerkung. Open Access ist bereits vorhanden, dadurch, dass bei Google Teile der Bücher eingestellt werden. Studierende müssen sich gar nicht mehr gegenwärtig der Plagiate schuldig machen. Sie können die Originalbücher zitieren, ohne sie gelesen zu haben. Das ist eine Herausforderung für uns, wie wir mit Qualität sozusagen auch bei den Studierenden umgehen und wie es uns gelingt, sagen, Dokumente ihnen zur Verfügung zu stellen, die sie dann auch von vorne bis hinten lesen und eben nicht nur in den Seitenpassagen, die von Google Scholar präsentiert werden.
Wobei sich Google auf die älteren Titel, auf die Backlisten konzentriert.
Das ist nicht richtig. Es gibt haufenweise neuere Bücher. Gibt neuere Bücher, die gerade die von Studierenden besonders gerne genutzt werden, weil sie sich damit den Gang in die Bibliothek sparen.
Ja, Herr Professor Kainer, eigentlich würde ich gerne jetzt nach Ihrem Statement eigentlich auch gerne Sie, Ihre Aussagen als Ausgangspunkt nehmen, um sozusagen die Sichtweise aus den verschiedenen Rollen, die aber eigentlich sehr stark eben sich bündeln lassen auf die Sicht des Wissenschaftlers in seinen verschiedenen Rollen, als Ausgangspunkt zu nehmen und zu schauen, was Sie für Anforderungen, Interessen formuliert haben, dass die ja eigentlich zwingend notwendig machen, dass man die Strukturen, die wir jetzt haben, sozusagen profiliert und nicht schwächt. Das heißt, wir haben anders als in den Naturwissenschaften, in dem sogenannten STM-Bereich, also Science Medicine-Bereich, Mathematics-Bereich, im erziehungswissenschaftlichen, sozialwissenschaftlichen Bereich eine ganz andere ökonomische Konstellation und Marktkonstellation. Und es ist zu Recht ein Problem, oder es wird als Problem gesehen, dass die Dinge, die sich in den 90er Jahren im STM-Bereich getan haben, nämlich, da spricht man von der Regensburger Fieberkurve. Das heißt, dass dort eine Verdoppelung der Kosten stattgefunden hat in dem Bereich innerhalb von 10 Jahren. Und das hat eigentlich, das ist der Ausgangspunkt für Open Access, der sozusagen als sehr emotionalisierte Geschichte auch sich rückspiegelt oder hineinwirkt in unsere Diskussion. Und was ich als Problem sehe, weil wir haben es hier nicht mit Gewinnmargen von 30% zu tun, wie es im STM-Bereich ist, sondern mit vielleicht 5%. Und wir haben es mit einem sehr ausdifferenzierten Markt zu tun, mit mittelständischen Betrieben überwiegend. Und ich möchte eine Anleihe aus der Biologie machen. Dort heißt es Biodiversität. Und ich finde das eigentlich einen guten Begriff, wenn man das Bio weglässt. Diversität bedeutet auch wirklich Vielfalt und kein Mainstream oder uniformierte Produktion von Wissen. Das ist mal ein Statement, was ich noch sagen möchte, dass wir keine Schwächung der Strukturen möchten. Aber Sie haben zu Recht gesagt, was Sie erwarten, kann ein Verlag alleine nicht schaffen. Und was Sie erwarten, kann auch ein Repositorium alleine nicht schaffen. Und ich möchte noch hinzufügen, auch beide Player sind ohne die Fachgesellschaft, ohne eine sehr starke Fachgesellschaft, auch an bestimmten Stellen sehr gehemmt. Da haben wir in anderen Bereichen sehr aktive, sehr starke Fachgesellschaften. Und ich würde das mir auch erhoffen für diesen Bereich, dass dort die Fachgesellschaften sich stärker einbringen und aktiver sich präsentieren. Und es ist in der Tat so, dass hier Dinge beginnen ins Rollen zu kommen. Die Fachgesellschaft der Erziehungswissenschaft wird im Oktober zu einem Treffen einladen, wo die verschiedenen Akteure auch aus der Politik teilnehmen werden. Verlage, Informationsanbieter, forschungsförderungspolitische Stellungnahmen werden dort erfolgen, um ein Gesamtbild zu erstellen. Was ich jetzt sozusagen als Diskussionsanregung geben möchte, ist, ist denn, vielleicht Herrn Bertelsmann oder auch Frau Butrich, ist denn sozusagen, Sie müssen marktwirtschaftlich denken, das ist ganz klar, aber Open Access nicht wirklich auch unter dem Aspekt, dass man neue Funktionsteilungen überprüft, eine Möglichkeit, um sozusagen diese parzellierte Sichtweise der Verlage, das ist naturgesetzmäßig so, auch ein Stück weit zu überwinden im Sinne einer ja, gesamten Sicht, die dann wieder dem zugutekommt, was einzelne Verlage sich daraus erhoffen. Das ist sozusagen das, was wir leisten können. Und unter dem Aspekt, dass wir auch Qualitätsmanagement bieten, also nicht selber Peer Review in dem Sinne betreiben, sondern sichtbar machen, wo hat Peer Review stattgefunden und auch sozusagen die Leistung der Verlage dann sichtbar werden lassen. Das wäre so eine Frage ans Podium nochmal.
Ja, ich habe auch mit Interesse die nochmal verfeinerten Anforderungen auch von Herrn Keiner aus den unterschiedlichen Perspektiven gehört und ich kann das grundsätzlich auch nur unterstützen. Und wir verstehen uns ja auch als Fachverlag und Mediendienstleister. Wir haben insofern da auch schon eine sehr erweiterte Rolle, also gar nicht mehr auf die klassische Rolle des Verlags beschränkt, sondern gerade weil wir in dem Bereich der Sozialwissenschaften und Erziehungswissenschaften tätig sind, sind wir es eigentlich gewohnt, damit umzugehen, dass wissenschaftliche Ergebnisse oder auch andere Literatur vorfinanziert wird. Das heißt, wir haben bei fast allen unseren Produkten eine Mischung zwischen Auftraggeber- oder Autorenfinanzierung und Nutzerfinanzierung. Insoweit kommt ja jetzt schon der Staat seiner Funktion, seiner Gewährleistungsfunktion nach. Also er bezahlt ja auf der einen Seite die Wissenschaftler an sich, ob das jetzt immer hinreichend ist, da kann man vortrefflich darüber diskutieren. Da muss um jeden Lehrstuhl gerungen werden. Das geht ihnen aber auch nicht besser als anderen Disziplinen. Aber auch um die Verbreitung der wissenschaftlichen Information oder auch anderer Medien wird gerungen und deren Existenz ist keineswegs selbstverständlich. Und ich denke, viele, das geht beim Einkauf von Schulbüchern los und geht bis hin, ich sag mal, zur Existenz von Institutionen. Beispielsweise, wir arbeiten ja zusammen mit dem Bundesinstitut für Berufsbildung, dem Deutschen Institut für Erwachsenenbildung, dem Institut für Arbeitsmarkt und Berufsforschung. Natürlich werden dort auch Mittel in die Hand genommen, um zu publizieren, um wissenschaftliche Ergebnisse verfügbar zu machen. Und dort ist es dann sehr unterschiedlich zu beobachten, dass es Institutionen gibt, die aus einem bestimmten politischen Auftrag heraus sagen, wir verbreiten grundsätzlich kostenlos, schon lange, bevor überhaupt die Open Access-Diskussion mehr technisch getrieben stattfand. Also meinetwegen ein Ministerium vertreibt seine Informationen und Projektergebnisse immer kostenlos als ein Beispiel. Da ist also eine volle Finanzierung durch den Auftraggeber gegeben, unabhängig von der Medienform. Und es gibt eben andere Bereiche, wo durchaus gesagt wird, analog zur Verfügungstellung anderer staatlicher Leistungen, wie ein Personalausweis, eine Straße, eine Straßenbeleuchtung oder was auch immer, dass sehr wohl ein Nutzerentgelt zu zahlen ist. Ja, es ist ja nicht so, dass staatliche Leistung generell also nicht vom Nutzer bezahlt wird, sondern in der Regel ist es so, von wenigen hoheitlichen Institutionen abgesehen wie Polizei und Finanzamt, dass immer, ich sag mal, der Bürger in irgendeiner Form beteiligt wird. Und so diese Philosophie verfolgen auch andere. Deswegen konkret auf, oder noch eine Sache inzwischen, dass ja diese Brokerage, die Sie angesprochen haben, ja auch nicht, auch jetzt schon nicht alleine von den Verlagen wahrgenommen wird. Ich denke, vielleicht sind ja auch ein paar Fachbuchhändler hier, ich hoffe es zumindest, die es dann auch hören, also nicht um Ihnen zu schmeicheln, sondern auch der Fachbuchhändler leistet ja einen Teil dieses Information Brokerage, indem er Ihnen Informationen zur Verfügung stellt, in seiner Buchhandlung, aber mittlerweile auch auf vielfältige andere Weise. Und das Gleiche gilt und galt ja auch schon für Bibliothekare. Also auch eine gute Bibliothek hat ja auch ein Information Brokerage zu Printzeiten übernommen und leistet sie genauso, ich sag mal, oder in erweiterter Form heute, auch in elektronischer Form. Es ist ja nicht so, dass das, also ich würde mir jetzt als Verleger nicht anmaßen, dass ich das alles selber tue. Ich bin ein Glied in dieser Kette und muss natürlich neuen Informationsanfordernissen gerecht werden. Aber es ist nicht so, dass das jetzt neu erfunden wird und die Player bleiben ja, zumindest Stand heute, auch erhalten und behalten auch ihre Rollen. Und es ist keiner da so ganz alleine auf dem Feld. Die Frage taucht doch immer auf, dieser ganze Prozess oder die Prozesse, die heute parallel stattfinden, Print und Non-Print, erzeugen erst einmal Mehrkosten. Übrigens auch im naturwissenschaftlichen Bereich sind die Mehrkosten ja dadurch entstanden, weil die Medien auch viel höherwertiger geworden sind. Bis hin zur Filmproduktion, Einbindung von Filmen, alles wird farbig. Früher war das stumpf, ich sag mal schwarz-weiß. Ich übertreibe jetzt vielleicht ein bisschen. Das heißt, auch daher ist eine Kostensteigerung gekommen. So, und mir kann keiner klar machen, dass das alles irgendwo vom Himmel fällt. Ich muss, wenn ich das haben will, muss ich immer irgendwann eine Entscheidung treffen, soll es der Nutzer zahlen oder soll es, ich sag mal, ein Auftraggeber bezahlen? Und das ist in irgendeiner Form dann meistens auch der Staat, der eben in dem Fall seine Gewährleistungsverpflichtung eingeht. Nur ob er dann wirklich durchführende Instanz ist, sagte ich ja vorhin schon, das muss man in Frage stellen. Also das bitte ich also nochmal zu bedenken. Und Sie haben schon richtig gesagt, das Vorhandensein vieler Verlage ist jetzt nicht einfach nur eine Goodwill-Einrichtung, sondern es ist in Deutschland, zumindest in der Verfassung, auch ein Grundrecht. Denn wir haben den Artikel 2 des Grundgesetzes und der besagt die freie Entfaltung der Persönlichkeit und daraus abgeleitet auch die Gewerbefreiheit. Das heißt, der Staat muss sehr wohl bei allen staatlichen Durchführungsaktivitäten immer sich prüfen lassen, beschneidet er, ich sag mal, auch die Gewerbefreiheit und damit die freie Entfaltung der Persönlichkeit. Das ist ein Grundrecht. Da muss man sehr gut aufpassen, denn es ist die eine Grundlage unserer freiheitlichen Marktwirtschaft oder auch eigentlich auch der sozialen Marktwirtschaft.
Frau Butrich, wollten Sie dazu was antworten?
Ich wollte noch zwei Anmerkungen machen, die noch mal ein bisschen wegführen. Zum einen wollte ich Herrn Professor Keiner sehr danken für seine sehr plastischen Ausführungen, die schönen Hutwechsel und die sehr klare Abgrenzung der Rollen. Das ist... Für uns Verlage ist das Thema Open Access nicht neu, wie ich Ihnen vorhin auch schon erklärt habe. Entschuldigung. Aber welche Rolle wer wie spielen kann, die Rollenverteilung verändert sich nicht so dramatisch, wie man das im Augenblick vielleicht, wenn es so zugespitzt formuliert wird, so pointiert formuliert wird, wie man das meinen könnte. Im Augenblick sieht es so aus, als würde alles mehr oder weniger beim Alten bleiben und ein paar Dinge, die vielleicht auch gar nicht unbedingt zwischen zwei Buchdeckel gemusst hätten, denn eben in den digitalen Bereich gehen. Nicht zwischen zwei Buchdeckel gemusst, meine ich nicht aus wissenschaftlichen Qualitätsanforderungen her, sondern eben wirklich von der Spezifik der Zielgruppenansprache. Wir wissen in manchen Bereichen, das sind 10, 20 Leute, die da arbeiten in diesem Bereich und wir wissen das völlig unabhängig davon, wie viel Werbung wir machen und wenn wir eine ganzseitige Anzeige in der Zeit schalten würden, es würde nicht noch ein Exemplar mehr verkauft. Und solche Dinge sind im Open Access wunderbar aufgehoben, wobei es auch ganz, ganz wichtig ist, und da möchte ich Herrn Professor Keiner nochmal mit ganz vielen Ausrufezeichen zustimmen, dass Open Access nicht heißt Kraut und Rüben, beliebig, kein Peer Review, keine Qualitätskontrolle, weil das wäre Anfang und Ende von Open Access. Wenn ich irgendein Stichwort eingebe und finde dazu nur noch Wikipedia-ähnliche Einträge, die halt keine ich sag mal, kein TÜV, wissenschaftliches TÜV-Gütesiegel haben. Ich finde Wikipedia wunderbar zum Arbeiten für meinen Alltag. Aber um wissenschaftlich zu arbeiten, denke ich, habe ich da noch so ein paar Fragezeichen. Also es wäre schön, wenn man ein wissenschaftliches Fachportal hätte. Und da fände ich das DIPF als Träger dieser Aufgabe eigentlich wunderbar geeignet. Die Kooperation mit den Verlagen sehe ich da überhaupt nicht als Problem. Und die Fachgesellschaft, wie Sie selber schon angedeutet haben, hat nächste Woche ihr großes Meeting zum Thema Open Access. Und daraus werden sich noch weitere Dinge ergeben. Die Frage ist, und das hat Professor Kainer auch schon angesprochen, die ist auch nicht endgültig beantwortet und wird sich auch immer wieder verändern unterm Fragen. Was möchte die Wissenschaft? Was braucht die Wissenschaft? Und das ist das, was letztlich auch entscheiden wird, was Verlage anbieten und wie die Zukunft des Open Access aussehen wird.
Vielen Dank, Frau Butrich. Herr Kainer, ich gucke Sie fragend an, ob Sie dazu noch eine Anmerkung machen möchten.
Zur Frage, was braucht die Wissenschaft? Gibt es eine sehr pointierte Antwort, die mal so pointiert Kollege Elmar Tenort formuliert hat. Der sagte, für die Wissenschaft, wenn ich anfange, was zu schreiben, ist nicht mein Problem, dass ich vom DIPF die besten und breitesten, neuesten Literatur und Titel kriege, sondern mein Versuch ist, diese Titel wegzukriegen. Ich muss versuchen, mich dieser Literaturmasse zu entledigen. Das Einzige, wozu ich diese ganzen vielen Bücher brauche, ist zu gucken, ob das, was ich im Kopf habe, nicht schon jemand anders geschrieben hat. Das gucke ich und dann versuche ich, die alle wegzukriegen, möglichst schnell. Insofern ist das, was wir brauchen. Es gibt also eine unterschiedliche Logik zwischen der Dokumentation, ja, die Dokumentation der Dinge, die ganz wichtig ist, und eine Logik, sagen, der Nutzung der Dokumentation. Das ist eine Differenz. Das Problem ist dabei, insofern Rolle der Fachgesellschaften ganz wichtig, das Problem ist dabei, ich habe das erst vor einigen Wochen erlebt, dass dann die Wissenschaft, Anführungszeichen, machen wir daraus Personen, die Wissenschaft lernen, in einer Weise auftreten, dass dann die Dokumentare ganz klein werden. Ja? Und das ist ein Hierarchieproblem, muss man auch mal benennen. Dass man sagen, auch etwas, wo man ein bisschen gegensteuern muss. Ja? Wo man sagen, die wechselseitige Anerkennung der unterschiedlichen Rollen. Insofern ist die neue Funktionsteilung auch auf dieser Ebene zu sehen, finde ich. Ich würde gerne noch was zu den, zu den Fachbuchhändlern und Bibliothekaren sagen. Ja, da haben Sie recht. Ich hätte es dann gern nachts um 10 Uhr zu Hause am PC. Das ist der Punkt. Weil das ist der Punkt, wo ich dann noch mal Zeit habe, sowas zu arbeiten. Und was die Mehrkosten anlangt, wer bezahlt, die Frage, finde ich auch eine wichtige Thematik. Wer bezahlt? Wenn man aber über die Bezahlfrage diskutiert, würde ich gerne als ein Stückchen des Produktes die Property Rights mit einbauen. Wenn der Staat bezahlt, wem gehört das dann?
Ja, Herr Bertelsmann.
Ja, auf die letzte Bemerkung möchte ich gern eingehen, denn Property Rights sind ja, ich sag mal, beziehen sich auf zwei Dinge. Einmal die wissenschaftliche Rohinformation, wie weit auch immer die der Wissenschaftler selbst oder mit Hilfskräften getrieben hat. Und dann das, was daraus gemacht wurde, ist ja ein Mehrwert. So, und das, wie gesagt, auch daran besteht ja ein Eigentumsrecht. Ja, also häufig verbunden eben mit dem Verwertungsrecht und mit dem Recht, daraus Einnahmen zu erzielen. Egal in welche Richtung, eben ob praktisch mir der Autor oder der Wissenschaftler oder seine Institution dafür bezahlt oder die DFG, ist ja durchaus gang und gäbe, oder der Nutzer oder beide. Also ich respektiere sehr wohl, ich sag mal, auch die wissenschaftliche Freiheit und auch die Freiheit des Autors, sich zu entscheiden, wo er publiziert und wie er publiziert, auf der Ebene eben, wie Sie es besprochen haben. Aber sobald ich dann anfange oder jemand damit anfängt, diese Leistung zu veredeln, bekomme ich auch Rechte daran. Und die müssen irgendwo mit einbezogen werden. So, und daraus ergibt sich im Grunde genommen ja der klassische Vertrag eben zwischen einem Autor und einem Verlag, wo die Rollen geklärt werden. Ja, und diese Klärung, da kann man jetzt neue Player mit einbeziehen, also sei es Google im privatwirtschaftlichen Bereich, meinetwegen Libreka, da kann ich einbeziehen eben auch die Datenbank des DIPF. Ja, das ist ein neuer Player, mit dem ich im Grunde genommen sinnvolle Vereinbarungen treffen muss, um die Interessen aller unter einen Hut zu kriegen.
und das Ganze, ich sag mal, nutzenstiftend zu bringen. Also ich würde es auch nicht ablehnen, keinesfalls. Ich muss nur sinnvoll neu einbeziehen.
Völlig d'accord.
Ja, ich danke Ihnen. Wir sind eigentlich an dem Punkt, wo es jetzt auch nochmal richtig spannend wird. Verwertung und Exklusivität oder Nicht-Exklusivität von Verwertung. Ich denke, wir haben natürlich vorher schon gewusst, dass wir die Dinge nur anreißen können in einer Stunde. Und wir haben deshalb den Charakter dieser Veranstaltung auch als Auftakt einer fortgesetzten Diskussion. Sehen wir, dass es so ist. Und ich möchte mich erstmal sehr herzlich bedanken für diese sehr komprimierte und präzise Darstellung der Sachverhalte oder wichtiger Sachverhalte in diesem Diskussions- und Spannungsfeld. Und wir möchten gerne dazu beitragen, dass diese Diskussion weiter fortgeführt wird, vielleicht sogar auch mit den Playern aus der Politik, die heute auch immer mal wieder genannt wurden, dass sie auch eine Rolle spielen, Forschungsförderung, staatliche Seiten. Wir werden unseres dazu tun und werden Sie sicherlich auch gerne noch einmal weiter einladen, Anfang nächsten Jahres höchstwahrscheinlich zu einer weiteren Diskussion, um das vorweg ein wenig kalkulierbarer zu machen, haben wir auch hier vorne einen Zettel liegen, wo Sie sich gerne eintragen können, wenn Sie weitere Informationen zum Thema möchten oder sich selbst auch gerne weiter beteiligen möchten an solchen Gesprächen. Mir bleibt jetzt nur noch, mich zu bedanken bei den Beteiligten hier und auch bei Ihnen für Ihre Aufmerksamkeit. Und ich wünsche Ihnen einen weiterhin sehr guten Messebesuch.